Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, dass ihr so zahlreich wieder erschienen seid und beginne diesen Abend im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Herzliche Grüße an die, die ich jetzt noch nicht persönlich begrüßt habe hier im Gemeindesaal und selbstverständlich auch die zu Hause jetzt zugeschaltet sind per Telefon, Internet. Einen herzlichen Gruß aus der St. Martini-Gemeinde in Bremen an der Schlachte. Ich hatte in der Andacht der letzten Woche schon etwas kurz über die beiden Brüder Kain und Abel erzählt. Und ich sprach auch darüber, dass beide ein Opfer gebracht haben, dass beide sozialisiert waren, also nicht neidisch in dem Sinne, was der eine hat und der andere nicht, soziale Ungerechtigkeit, wie wir das heute nennen. Und dann die Tatsache eben, dass Gott das Opfer von Abel gnädig ansah. Und wir wissen um den weiteren Textverlauf, Kain, der Ackermann, sagt zu seinem Bruder, komm, wir gehen gleich aufs Feld. Bevor das aber geschieht, spricht Gott zu Kain, hatte das letzte Woche gesagt, ich wiederhole das noch einmal, da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du? Warum senkst du deinen Blick? Und dann kommt die Antwort von Gott selber, ist es nicht also, wenn du fromm, gottesfürchtig bist, so kannst du frei den Blick erheben, bist du aber nicht gottesfürchtig, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Nun bin ich schon seit vielen Jahren Christ und ich erlebe das auch oft, dass bevor ich etwas tue, der Heilige Geist mich warnt. Tu es nicht. Und oft habe ich die Kraft, dass ich dann sagen kann, okay, jetzt muss ich ganz fest bleiben am Herrn, aber manchmal muss ich zugeben, verliere ich den Kampf. Und tu es. Bereue ich das? Und das Schlimmste ist, dass man es vorher weiß. Und deswegen, das sagte ich schon, darf ich wiederkommen mit derselben Schuld? Das ist eins der Lieder, die mir ganz bedeutsam sind. Wir kennen jetzt, was passiert. Es wird unschuldiges Blut vergossen. Und da möchte ich jetzt heute ein wenig einsteigen, wer das mitlesen möchte. 1. Mose 4. Widerspricht zunächst Gott zu Abel und beginnt wieder mit einer Frage. Die Verse 9 bis 11, Genesis 4. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Kain, ich weiß nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Ich bin nun kein Fernsehfan, aber eins weiß ich, sobald 16 Uhr ist, fangen die ersten Krimis an. Jeden Tag, rauf und runter, Soko Köln, Soko Wien, keine Ahnung, wie die da alle heißen. Und immer wieder geschieht das, dass Mord und Lüge zusammengehen. Auch wenn wir im Neuen Testament reinschauen, im ersten Johannesbrief, da geht es ja auch um die Bruderliebe, da wird das ja auch wieder rein. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Und dann wird Gott direkt näher und sagt, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Es geht also hier um das Blut, das schreit. Und Kain bildet sich vergeblich ein, er könnte seine Sünde vor Gott verbergen, denn Abels Blut schreit nach Gerechtigkeit. Und das Verb, das in den Vers 10 hier mit Schreien wiedergegeben wird, ist dasselbe Wort, das auch anderswo verwendet wird, wenn es um die Bitten derer geht, die Ungerechtigkeit widerfahren oder leiden. In 2. Mose 22, da ist es, ihr sollt Witwen und Waisen nicht bedrücken. Wirst du sie bedrücken und werden sie zu mir schreien, so werde ich ihr Schreien erhören. Dann wird mein Zorn entbrennen, dass ich euch mit dem Schwert töte und eure Frauen zu Witwen und eure Kinder zu Waisen mache. Also dann dreht Gott das um. Wenn du Witwen und Waisen benachteiligst, wirst du erleben, dass deine Familie zu Witwen und Waisen wird. Und wo geht es rum? Das Schreien. Oder wir denken an 2. Mose 3, als Gott zu Mose sagt, ich habe das Schreien meines Volkes gehört. Und die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Jetzt fassen wir einmal zusammen. Abel vergoss unschuldiges Blut, sein Blut, unschuldig. Er hat ein Opfer gebracht und deswegen muss er sterben, weil er Gott die Ehre gab. Haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Und Jesus vergoss auch sein Blut am Kreuz. Was macht jetzt den Unterschied? Da müssen wir jetzt im Hebräer 12 reinschauen, die Verse 22, 24. Sondern ihr seid gekommen zu den Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu den Mittlern des neuen Bundes Jesu. Also wäre interessant, mal alles nachzugehen, was immer zu heißt. Ne? Und dann endet Vers 24. Und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Jesu Blut ist besser als das Blut Abels. Und jetzt schaut. Im Neuen Alten Testament lesen wir, dass Abels Blut schreit. Es schreit nach Gerechtigkeit. Es schreit nach Rache. Aber das Blut Christi schreit nach Gnade. Er ruft die Gnade aus. In Epheser 1, 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Das ist unsere Rechtfertigung, die wir haben. Durch das unschuldige Blut des Lammes, wir hatten die Stiftshütte hier stehen, wir erinnern uns an den Altar, wo die unschuldigen Lämmer geschlachtet wurden. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut und die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Das Blut Jesu ist der einzige Zugang zu Gott. Und das hatten wir ja in den letzten Wochen immer wieder auch bedacht, wenn wir an den Dienst des Hohen Priesters gesprochen haben. Und in Epheser 2, 13, 17 bis 18 heißt es, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Er ist gekommen und hat den Evangeliumfrieden verkündet euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist Zugang zum Vater. Die Stiftshütte, später der Tempel, sind der Beweis, dass Gott in seiner Gemeinde unter seinem Volk wohnen möchte. Nicht irgendwo, sondern mitten unter seinem Volk. Und mit diesem Bild möchte ich auch diese Andacht schließen. In Epheser 2, 19 bis 22 lesen wir, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem das ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Amen. Lass uns mit Gebet beginnen. Himmlischer Vater, danke, danke für diese vielen Bilder, die du uns malst, die wir begreifen können, die wir verstehen können, was es heißt, wenn du baust. Ach Herr, nutze uns als lebendige Steine für deinen Bau, dass er dich verherrlicht, dass wir deine Architektur widerspiegeln können, damit wir Teile des lebendigen Tempels sind, Herr. Danke, dass du durch den guten Heiligen Geist in uns wohnst. Mögest du durch ihn wirken, auch in uns und andere hinzuführen, im Glauben stärken, Herr, der Gott des Trostes, uns die Augen öffnen, wie du dir auch denn später den Jüngern geöffnet hast. Amen. Ja, ich mache jetzt so einen kleinen Rückblick. In der ersten Woche hatten wir den Fokus auf die Tatsache gelegt, dass Gott unter seinem Volk wohnen möchte. Ihr erinnert euch, Stiftshütte in der Mitte und außenrum die 12 Stämme. Und wir erinnern uns, es war Gott, Jahwe, der Mose den Auftrag gab, die Stiftshütte zu bauen, wie schon Jahre zuvor Noah die Arche zu bauen. Allerdings, wenn wir das einmal lesen in Genesis 6, 1. Mose 6, da sind wenig Angaben. Da steht nur 300 Ellen Länge, 50 Meter Breite und dann noch die 30 Höhe und dann bleibt dann noch die Tür und ein Fenster, also nicht so detailliert, wie wir es zur Stiftshütte kennen. Und jetzt hier, das habe ich euch als erste Referenz mitgebracht, in 2. Mose 25, 8, 49, nochmal die Erinnerung, sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Genau nach dem Bild, das ich dir von der Wohnung in ihrem Gerät zeige, sollt ihr es machen. Und sieh zu, dass alles machst du nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt ist. Also das haben wir verstanden, Stiftshütte. Da kamen noch Besatzel und Holiab, die bekamen dann auch noch besondere Anweisungen und besondere Befähigung, dass alles so kam. Am zweiten Abend sprachen wir über die Anordnung der Stämme, die sich in allen vier Himmelsrichtungen um die Stiftshütte lagerten. Und dann bedachten wir auch den Auszug. Wenn sie auszogen, auch da war festgelegt, welcher Stamm als erstes geht und dann die Wolken- und Feuersäule und so weiter. Am dritten Abend haben wir über die Gegenstände nachgedacht, über den Eingang nach Osten, über den einzigen Zugang, über den Altar verglichen mit Golgatha, Waschbecken, die Reinigung, den Leuchter, das Licht, den Schaubrottisch für die 12 Stämme Israels, den Räucheraltar. Wir haben uns an Zacharias erinnert, als er am Räucheraltar stand im Tempel. Der Vorhang, der von oben nach unten gerissen ist. Und dann die Bundeslade mit den zwei Cherubinen und in der Lade das Gesetz des Moses. Dann Aarons Stab, der geblüht hat. Und dann auch das Gefäß als Erinnerung an das Sammeln des Mannas in der Wüste. Am vierten sprachen wir über die Kleidung des hohen Priesters im Allgemeinen und im Besonderen am großen Versöhnungstag Yom Kippur, im weißen Lein als Zeichen der makellosen Reinheit. Dann haben wir auch über die Opferarten gesprochen, kurz und so weiter. Und heute, an dem letzten Abend der Bibelstunde über die Stiftshütte, möchte ich den Fokus auf Jesus Christus selbst legen. Dann habe ich mir eine heimliche Gliederung gemacht, die habt ihr nicht, die ist euch verborgen. Aber da geht es einmal die Auslegung Jesu Christi, die wir nicht kennen, wo wir nur mutmaßen können. Dann die Auslegung des Apostel Paulus aus dem Römerbrief über Jesus und dann die Auslegung des Schreibers des Hebräerbrief auch über Jesus. Zur Vorgeschichte. Zwei völlig niedergeschlagene Männer befinden sich auf dem Heimweg. Also in jungen Jahren, ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen, da gehörte sich das, da war man, ich komme aus Bochum, da gab es Schalke, in Gelsenkirchen, dann gab es Dortmund, in Dortmund. Und die halbe Bundesliga, über die halbe Bundesliga, kam aus Nordrhein-Westfalen. Und da hat man natürlich immer über Fußball gesprochen und über nachgedacht. Und wenn es dann so eine Klatsche gab, wo die Punkte schon eingefahren waren, dann war man auch niedergeschlagen. Und so sind die Jünger hier. Die kommen also von Jerusalem, sind völlig niedergeschlagen. Von einem wissen wir, dass er Kleopas hieß. Und die gehen jetzt 2 Stunden nach Emmaus. Also ungefähr so ein Heimweg von 10 Kilometern. Und er kann lang dauern, wenn man niedergeschlagen ist. Wenn man zu seiner Freundin hüpft, dann geht das natürlich schnell, da sind 10 Kilometer nichts. Aber nach so einer Klatsche, nach so einer Niederlage, einfach schwer. Und ich steige jetzt mal so ein, sie reden also miteinander von allen Geschichten, die in Jerusalem geschehen sind. Und irgendwann bleiben sie traurig stehen, als Jesus nämlich zu ihnen kommt. Und da erfahren wir auch den Namen von einem Kleopas. Und Jesus stellt sich so fragend, was ist denn los? Wo ist denn das Problem? Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Ah, Jesus weiß ganz genau, was da geschehen ist. Er war ja dabei. Und sie halten ihn für einen Fremden, dann wenn er in Jerusalem gelebt hat, hätte er es ja wissen müssen. Und jetzt kommt hier in Vers 21, wir aber hofften, er sei der, der Israel erlösen werde. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh beim Grab gewesen. Sie haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen und sie sagen, er lebe. Einige von uns gingen hin zum Grabe und fanden so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und schon wieder nicht gesehen. Und wir hoffen doch. Und hier kommt jetzt die ganze Resignation zum Ausdruck. Und hier kommt die ganze Ratlosigkeit zum Ausdruck, die ich auf jeden Fall auch gerade empfinden, wenn ich den Fernseher einschalte und die Raketen sehe. Da bin ich ratlos. Natürlich weiß ich aus der Schrift, dass der Herr alles unter Kontrolle hat, aber mir tut jede einzelne verletzte Leid, jede einzelne Wunde, egal auf was für einer Seite. Und schaut hier, das ist das Tröstliche, dass der Gott allen Trostes schon bei ihnen ist. Sie sind ratlos und ihre Augen sind gehalten, dass sie Jesus nicht erkennen. Aber in der Ratlosigkeit ist der Gott allen Trostes schon da. Und dann kommen wir jetzt mal zu einer Referenz, Lukas 24, 25, 32. Er sprach zu ihnen, O ihr Toren, zuträgen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Dieser Vers spricht mich besonders an. In meinem richtigen Leben, die erste Ausbildung, da habe ich mich der Elektrotechnik gewidmet. Ich habe eine große Modelleisenbahn gehabt und ich wollte verstehen, warum das funktioniert. Ich habe meinen Vater enttäuscht, der sagte, dass ich Richtung Maschinenbau gehe, aber ich wollte unbedingt Elektrotechnik. Eine Ausbildung gemacht und dann gab es gegenüber der Firma, wo ich meine Ausbildung machte in Bochum, ein Fotogeschäft, ein großes, renommiertes Fotogeschäft. Und das hatte hinter dem Schaufenster ein Stahlgitter, dass man also nicht einbrechen konnte und die Ware so aus dem Fenster ziehen konnte. Und regelmäßig, offensichtlich, weil das Gitter schon alt war, regelmäßig bekam er seine Rollladen nicht hoch. Und da musste ich immer rüber und das fixen, also das reparieren. Also im Knopf, am Schütz gedrückt und so weiter. Und dann irgendwann kam der Meister mal zu mir und sagte, wie lange willst du da noch hinrennen? Wechsel doch einfach die Sicherung. Naja, das kann man ja nicht machen. Kann ja nicht die Sicherung wechseln, weil jede Amperezahl hat eine Bedeutung. Und er meinte, ja, schau mal, da sind Träge drin, da sind Flinke drin, nimm doch eine Träge. Und die Träge war genau das Rezept. Die zuckt nicht sofort zusammen und hat also das hochgezogen, das Rollo, ohne dass die Sicherung rausgeflogen ist, auch wenn ich die Amperezahl nicht geändert habe. Und das ist genau das Bild hier. Träge, nicht flink. Und wie oft bin ich so träge? Das ist der Punkt. O ihr Toren, zu trägen Herzens, nicht flink, träge. Wie oft bin ich träge zu glauben, was die Schrift sagt, was für Verheißungen wir in der Schrift haben. dann bin ich einfach träge. Und ich sollte flink sein. Und jetzt geht es hier in der Geschichte weiter, Vers 26. Musste nicht Christus dies erleiden? Musste. Es gab keine Abkürzung. Musste er dies nicht erleiden, in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Es ist eben menschlich unverständlich, dass vor der Herrlichkeit das Kreuz stehen muss. Wir empfinden das anders. Als Jesus von seinem Leiden sprach, zu seinen Lebzeiten, Matthäus 16, da fing er an, seine Jünger auf das vorzubereiten, wie auch wir vorbereitet sind auf die Endzeit. Also er bereitet da die Jünger vor und redet, dass er nach Jerusalem gehen wird. Und in Jerusalem wird er viel leiden. Ja, warum gehst du denn dahin? Also gibt es ja auch andere Geschichten, aber das sagt er ihnen schon. Er sagt auch von wem? Von den Ältesten, von den Hohenpriestern und von den Schriftgelehrten. Und dass er getötet werden muss, am dritten Tage von den Toten auferstehen wird. Das können wir in Matthäus 16, 21 lesen. Und das ist die bekannte Geschichte. Da kommt dann Petrus ins Spiel. Und nimmt Jesus beiseite und sagt, dies geschieht dir böse, bitte nicht. Und Jesus wird dann ziemlich hart, weil er das als seine Anfechtung sieht. Ich verstehe das menschlich. Wenn wir Geschwister sind im Herrn, dann wünschen wir uns nur Gutes, wie in unserer Familie auch. Und wie tut es uns weh, wenn andere leiden müssen? Aber genau das war hier der Punkt. Rein menschlich ist Petrus auf der richtigen Seite. Leiden wünscht man seinem besten Freund nicht, geschweige, wenn man dann noch vom Tod spricht. Und deswegen wird Petrus jetzt in dieser Phase für Jesus zu einem Ärgernis und zu einer Anfechtung. 1. Petrus 1, 10 bis 12, könnt ihr mitlesen. Schreibt dieser Petrus, 1. Petrus, nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist. Die Propheten, die das alles vorausgesagt haben, haben geforscht, haben einen Dienst getan, den für die Jünger und für uns heute bestimmt ist. Und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deute, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündet ist durch die, die euch das Evangelium verkündet haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren zu schauen. Wir haben in den letzten Abenden immer wieder über das stellvertretende Passahlamm nachgedacht. Und auch jetzt müssen wir wieder auf diese Stelle hinweisen. Wenn Golgatha nicht durch den Heiligen Geist erklärt wird, kann rein menschlich es nicht verstanden werden. Das muss der Geist in uns wirken. Das hat nichts mit Intellekt zu tun. Das muss der Geist wirken. Schaut, 1. Korinther 1, 18, 25. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber die, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Und dann fasst Vers 25 den Abschnitt zusammen. Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind, und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Nochmal, wenn Golgatha nicht durch den Heiligen Geist erklärt wird, menschlich können wir nichts machen. Das betrifft auch mich. Auch ich habe in meinem engsten Familienkreis Leute, die dem Herrn nicht so vertrauen, wie wir es oft erklärt haben, die ihr Herz noch nicht so abgegeben haben. Und das tut weh. Da kann man beten, da kann man Literatur schenken, da kann man einladen zum Gottesdienst, da sprechen wir auch Tischgebete. Aber diesen Schritt können wir nicht tun. So, jetzt hier bei Jesus, Vers 27. Er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Auch wenn wir bedauerlicherweise bei dieser Bibelstunde nicht dabei waren, wie gern wären wir dabei gewesen, gibt uns dieser Vers Grundlage zu der Überzeugung, dass in jedem Buch der Schrift Weissagungen, Verheißungen oder Bilder, Schatten, Typus, Illustrationen von Jesus Christus sind. Ich kann natürlich jetzt nicht den Abend damit verbringen, alles aufzuzählen. Da wurden ja auch Bücher geschrieben, das geht nicht. Aber sicherlich wird Jesus darauf hingewiesen haben, 1. Mose 18, dass er ein Nachkommen Abrahams ist. Jesaja 53, dass er von den Juden abgelehnt wird. Sacharja 9, dass er auf einen Esel reiten wird. Sacharja 11, dass er für 30 Silberlinge verraten wird. Psalm 22, dass seine Hände durchbohrt werden. Jesaja 53 nochmal, dass er mit anderen Sündern gekreuzigt wird. Oder Psalm 16, dass er auferstehen wird. Es heißt hier nur in der Schrift, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Moses, in den Propheten, in den Psalmen. Und da haben wir im Gesetz Mose, da können wir im Genesis 3, 18, 49, gibt es viele Stellen, die wir jetzt anlesen können. Bei den Propheten sind besonders Jesaja zu nennen, Hosea, Micha, Sacharja. Psalmen ist auffälligerweise, sind alle Psalmen, die wir so finden, von David geschrieben. Ob das Psalm 16 ist, 34, 41, 22, 69, 109, das sind alles Psalmen von David. Es wäre sicherlich ein wertvoller Abend, wenn wir jetzt hier unsere Forschung weitertreiben können, aber wir wissen es ja nicht. Jetzt gehen wir wieder zurück. Die gehen ihre 2 Stunden völlig disappointed, völlig niedergeschlagen. Jetzt kommen sie nah an dem Ort, wo sie hin wollten, nach Emmaus. Und jetzt, erstmal waren die Augen gehalten, dass sie Jesus nicht erkannten. Und jetzt tut so Jesus, als wenn er weitergehen wollte. Und dann nötigen sie ihn, bleibe bei uns. Denn es will Abend werden, der Tag hat sich geneigt. Und dann geht er mit ihnen hinein. Und in diesen Versen steckt so viel drin, dass ich erst gar nicht versuchen möchte, im Einzelnen nachzugehen, was es bedeutet, mit Jesus unter einem Dach zu sein. Wir haben ja immer noch dieses Bild, ne, dass der Sohn Gottes als Bild unter uns wohnen möchte. Und jetzt ist Jesus wirklich da, wie bei Zachäus. Er ist unter einem Dach. Jetzt kommen wir zur nächsten Auffälligkeit. Normalerweise bricht der Gastgeber das Brot. Aber hier nicht. Hier bricht der Gast das Brot. Vers 30. Es geschah aber, als er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Und in dem Augenblick wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwindet. Und jetzt reden sie in Vers 32 untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Ich weiß nicht, was passiert ist. Haben sie die Hände gesehen, die mit den Nägelmalen durchbohrt waren? Später zeigt sie ihn seinen Jüngern, komme ich gleich zu. Aber das ist ein wichtiger Punkt, dass wir das mitnehmen, dass uns die Augen geöffnet werden, nur durch den Heiligen Geist, nicht durch geistliche Klimmzüge, nicht über übertriebene Heiligungen oder alles, was da so geht, durch den Heiligen Geist in Einfältigkeit des Glaubens. Auf jeden Fall werden jetzt die Augen aufgetan und das ist die Frage, erkennen wir auch was? Ich kann jetzt viele Bibelstellen aneinander reihen, wo Menschen die Augen geöffnet wurden. Sowohl im Alten Testament wie auch im Neuen. Denk jetzt nur an Stephanus, der den Himmel offen sieht und den Sohn Gottes zurecht. Oder an Lydia. Lydia, Apostelgeschichte 16, eine gottesfürchtige Frau, der tut der Herr das Herz auf. Geöffnet. Die Tatsache hier bei den Emmaus-Jüngern, die hält es nicht mehr auf dem Stuhl. Jetzt gehen die wieder 2 Stunden zurück nach Jerusalem. Und dann kommen sie in Jerusalem an. Und was machen sie da? Da berichten sie den 11 Jüngern Jesu, was gezählt ist. Apostelgeschichte 24, 35. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er vor ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Wir wissen ja auch um die Speisung der 4000, der 5000. Und vielleicht war es auch eine besondere Handlung, wie Jesus das Brot brach. Auf jeden Fall bei dem Brotbrechen erkannten sie ihn. Und auch während die Jünger, immer aus Jünger berichten, kommt jetzt der auferstandene Herr in die Mitte rein. Und klar, zunächst Schockstarre. Stellt euch vor, auf einmal würde hier Jesus sichtbar sein. Er ist mitten unter uns, durch seinen Geist. Aber er würde jetzt stehen, wie würden wir erkennen? Und jetzt zeigt Jesus seine Hände und Füße. Und dann denken sie, er ist ein Geist. Das kann ja nicht wahr sein. Und dann bittet er ihn um Speise. Und dann geschieht genau dasselbe, dann öffnet er wieder das Verständnis. Das habe ich euch mitgebracht in Lukas 24, die Verse 44 bis 48. Er aber sprach zu ihnen, das sind meine Worte, die ich euch zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Schaut, ne, Matthäus 16 zum Beispiel, wo er sie auf das Leiden vorbereitet hat. Das sind meine Worte. Ne, wenn wir Eltern sind und Kinder haben oder Enkelkinder und dann passiert irgendwie ein Malheur, das sind meine Worte. Ich hatte doch gesagt, nimm den Regenschirm mit oder was auch immer. Ne? Das sind meine Worte, genau das ist es hier. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz Mose, in den Propheten, in dem Psalm. Und dann heißt es in Vers 45 wieder, da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verspannten. Und er sprach zu ihnen, so steht geschrieben. Das erinnert mich so ein bisschen an die Versuchungsgeschichte Lukas 4, Matthäus 4, wo Jesus sich immer auf das Wort konzentriert. Da es steht geschrieben. So steht geschrieben. Geschwister, nehmt das mit, auch in unserer Zeit, dass wir uns auf das Wort Gottes verlassen, auch wenn so viele Dinge sich ändern. Was heute noch richtig ist, kann morgen anders sein. Steuergesetze ändern sich, Regierungen wechseln, alles ändert sich. Wir sind in einem Chaos im Augenblick, in einem Strudel, wo nichts beständig ist. Aber verlasst euch drauf. So steht geschrieben. Das ist die Grundlage für unseren Glauben. Und das nimmt Jesus. Und dann sagt er wieder, dass Christus leiden wird, auferstehen von den Toten am dritten Tage, dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern, fangt an in Jerusalem, seid dafür Zeugen. Das ist dann schon der Missionsbefehl, den die Jünger da mitbekommen. Aber wichtig ist, so steht geschrieben, ja, was hat Jesus jetzt gesagt? Es wäre interessant zu wissen, ob Jesus jetzt alles wiederholt hat, was er den Emmaus-Jüngern gesagt hat. Aber ich glaube nicht. Denn das Alte Testament ist so voll Jesus. Vielleicht hat er ihnen gesagt, dass der Retter ein Nachkommen einer Frau sein muss. 1. Mose 3 oder Psalm 41, dass er von einem Freund verraten wird. Oder Jesaja 50, er wird geschlagen und bespuckt werden. Psalm 69, er wird ohne Grund gehasst werden. Psalm 22, er wird verspottet und beleidigt werden. Jesaja 53, er wird stellvertretend beleidigt. Psalm 69, er wird Essig und Galle zu trinken bekommen. Die Jünger waren ja dabei, die haben ja alles miterlebt. Die haben ja alles miterlebt und das erklärt er ihnen jetzt. Nicht mit einer Methodik, sondern anhand der Schrift. Er geht mit ihnen durch die Schrift. Psalm 109, dass er für seine Feinde beten wird. Jesaja 53, dass er mit anderen Sündern gekreuzigt wird. Auf jeden Fall Psalm 16, dass er auferstehen wird. Auch hier belässt es der Herr nicht, damit zu beweisen, dass er kein Geist ist, wenn er um die Speise bittet. Und auch hier noch einmal mit den Jüngern geht er die ganze Schrift durch. Er hätte sagen können, schaut, ich habe gegessen, ich bin kein Geist. Tschüss. Nein. Er nimmt das Wort und geht mit dem Wort an die Jünger ran und sagt, schaut hier, von mir steht geschrieben. Und das wissen wir, das war so überwältigend, dass nachher die Jünger auch bereit waren, für den Herrn ihr Leben zu opfern, weil sie gar nicht schweigen konnten von dem, was sie erlebt haben. Aber so steht geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie viele Schriftstellen es war. Ich weiß nur eins. Die Emmaus-Jünger hatten geöffnete Augen und seine Jünger auch. Und das ist das Entscheidende, was wir brauchen. Wir kommen jetzt mit Menschen hier oder haben hier Menschen vor Augen mit jüdischer Tradition, die es nicht verstanden haben. Wo Jesus ihnen die Augen öffnen musste. Jesus ist gegangen, aber er hat für sich selber den Heiligen Geist gesandt. Und so ist es wichtig, dass uns der Heilige Geist die Augen öffnet. Schaut 1. Korinther 2, 12, 13. Könnt ihr mitlesen? Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Kommt zum zweiten Punkt. Die Auslegung des Apostel Paulus aus dem Römerbrief. Also, wir haben gerade von den prophetischen Aussagen gesprochen, was die Propheten gesagt haben oder wie David in dem Psalm geweissagt hat. Ist ja auch eine Prophetie. Jetzt gibt es aber in der Schrift auch eine typologische Auslegung. Ein Typus, also Beispiel, wenn ich zum Beispiel vom Garten Eden aus 1. Mose 2 rede, Genesis 2, den Garten Eden, und dann von dem Paradies in der Offenbarung 2 rede. Das ist ein Typus. Ja? Oder zum Beispiel, wie Mann und Frau ein Fleisch werden, und dann im Epheserbrief Kapitel 5, wo die Gemeinde dargestellt wird als Einheit mit Christus. So wie die beiden eins werden, so in Epheser 5 die Gemeinde und Christus eins. Oder die Opferung Isaaks, 1. Mose 22, auf der anderen Seite Römer 8, Gott hat da seinen Sohn nicht verschont. Das ist also eine typologische Ausstellung. Und so finden wir auch in Römer 5 ein Bild von Adam und Jesus Christus. Ich werde jetzt wohl zeitmäßig nicht alles lesen, aber wir lesen mal an. Ja? Römer 5, 12 bis 21. Ich muss gucken, dass ich die Uhr im Auge behalte. Einige Geschwister sind nachher auf die Straßenbahn angewiesen, auf öffentliche. Die müssen pünktlich das Haus verlassen. Deshalb, wie durch einen Menschen, jetzt kommt Adam, ja? Wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, und der Tod durch die Sünde. So ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam. Aber wo kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht angerechnet. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, die nicht gesündigt haben, durch die gleiche Übertretung wie Adam. Welcher ist ein Bild dessen, der kommen sollte. Aber nicht verhält es sich mit der Gabe wie mit der Sünde. Denn wenn durch die Sünde des einen die vielen gestorben sind, Und wie viel mehr ist Gottes Gnade und Gabe den vielen überreich zuteil geworden? Durch die Gnade des einen Menschen Jesus Christus. Und nicht verhält es sich mit der Gabe wie mit dem, was aus den einen Sünder geschehen ist. Also wir sprechen wieder von Adam. Denn das Urteil von dem einen Herr zur Verdammnis führt, die Gnade aber hilft aus vielen Sündern zur Gerechtigkeit. Denn wenn wegen der Sünde des einen, Adam, der Tod geherrscht hat durch den einen, und wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch einen Jesus Christus. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, Jesus, die vielen zu Gerechten. Ich kürze hier ab, wir kommen natürlich noch mit anderen Versen in Berührung. Also wir haben zwei Häupter, einmal Adam als Typus für die Sünde und einmal Jesus als Haupt der Gemeinde der Gerechtigkeit. Gott schafft durch Jesus Christus Gerechtigkeit aus reiner Gnade. Ich sprach in der Andacht davon, dass das Blut Abels nach Rache gerufen hat, nach Gerechtigkeit. Aber Jesus ruft die Gnade. Er spricht uns die Gnade aus. Adam, das haben wir verstanden, ist ein Bild für den Sünder als Erbsünder. Der Glaube erhält hier seine Gerechtigkeit durch Jesus Christus aus reine Gnade. Nicht aus Werke, Epheser 2, 8, 9. Wir sind aus Gnade selig geworden. Nicht, weil wir irgendetwas Besonderes geschaffen haben. Das ist reine Gnade. Wurde uns vergeben. Und das, was wir erfahren haben, müssen wir doch jetzt auch anderen sagen, oder? Vielleicht sagen sie, nein, will ich nicht, brauche ich nicht. Ja, dann habe ich es aber gesagt. Das ist unser Auftrag. Wir können doch gar nicht anders. Und hier können wir lernen, das ist auch für unser Leben das Vorbild ganz wichtig, dass das einzelne Handeln eines Einzelnen von uns kann für viele eine Auswirkung haben. Adam hat gehandelt und das hatte eine Auswirkung für viele. Jesus hat auch gehandelt. Und das hat auch eine Auswirkung für viele. Jetzt brechen wir das mal auf uns runter. Wo trage ich Verantwortung? Und wo bin ich ein lebendiger Stein für Jesus? Er ist der Eckstein. Er setzt das Fundament, gar keine Frage. Aber wie weit kann ich mich einbringen? Was kann das für ein Segen sein? Vater und Mutter ehren, da liegt auch eine Verheißung drauf. Und das müssen wir uns immer wieder auch reindenken. Und natürlich sind wir unwichtig. Ja, richtig. Und trotzdem arbeitet Gott durch uns. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Das ist einfach das, was wir tun sollen. Wenn andere unseren Rat nicht annehmen wollen, brauchen, ja, das tut weh, gerade in der eigenen Familie. Aber erstmal müssen wir überlegen, warum stehe ich hier? Weil Menschen für mich gebetet haben, dass ich zur Erkenntnis der Wahrheit komme. Bei dir ist es nicht anders. Da haben Menschen im Hintergrund für mich gebeten. Die leben schon gar nicht mehr. Doch ist es so, dass Gottes Wege dann eben so führen, dass er zu seiner Zeit eingreift. Wie durch Adam das Paradies, diese unmittelbare Gemeinschaft mit Gott verloren ging, so wird durch Jesus Christus die Harmonie und die Versöhnung mit Gott wiederhergestellt. Gott möchte unter seinem Volk wohnen. Der zweite Adam holt also zurück, was der erste Adam verloren hat. Und beide haben bloß eine einzige Tat getan. der Ungehorsam im Paradies und der Gehorsam auf Golgatha. Jesaja 53, 11, 12 könnt ihr mitlesen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis, also Hingabe, Willen Gottes durch seine Erkenntnis, wird er mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechten schaffen, Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum, Begründung, will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist. Er, die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Das ist hart. Das hat er immer getan. Er hat für seine Übeltäter gebeten. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Der Ungehorsam, der sündige Adam und der gehorsame, gerechte Sohn Gottes. Jetzt komme ich zu meinem heimlich dritten Punkt, die Auslegung des Schreibers aus dem Hebräerbrief. Im Hebräerbrief finden wir unterschiedliche Vergleiche. Also zum Beispiel in Kapitel 1 und 2, da wird Jesus mit den Engeln verglichen. Oder in Kapitel 3 beginnt dann der Vergleich Jesus Christus mit Mose. Mose ist auch wieder so ein Bild, wie wir gleich sehen werden. Ich lese einmal mit euch jetzt Hebräer 3, 1 bis 6, um in diese Thematik reinzukommen. Jesus ist besser als Mose. Obwohl Mose ein ganz gewaltiger Prophet war. Jahwe sagt ja zu Mose, ein wie dich, ne, als Prophet. Das war ja auf Jesus gedacht. Er schreibt hier Hebräer 1, 3, kommt aus Kapitel 2. Darum, ihr heiligen Brüder, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung. Also er schreibt hier zu Gläubigen. Schaut auf den Apostel und Propheten, aber hohen Priester, den wir bekennen, Jesus. Das ist übrigens die einzige Schriftstelle, wo wir hier beides nebeneinander stehen haben. Apostel und hoher Priester. Jetzt wird über Jesus geschrieben, der da treu ist in dem, der ihn gemacht hat, wie auch Mose im ganzen Hause. Er ist aber viel größere Ehre wert als Mose, wie der Erbauer des Hauses größere Ehre hat als das Haus. Natürlich, wenn wir ein tolles Haus sehen, sagen wir, wow, was für ein Gebäude. Aber da steckt ja ein Architekt oder eine Architektin dahinter, dass das Gebäude so werden konnte. Sie verstehen das, ne? Denn jedes Haus wird von jemand erbaut, der aber alles erbaut hat, das ist Gott. Mose zwar war treu in Gottes ganzem Haus als Knecht, zum Zeugnis für das, was später gesagt werden sollte. Christus aber war treu als Sohn Gottes über Gottes Haus. Sein Haus sind wir. Ne, wieder. Er möchte bei uns wohnen. Sein Haus sind wir, wenn wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten. Erstmal müssen wir festhalten, dass es hier um die Gläubigen geht, heilige Brüder, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung. Und die sollen jetzt auf den Messias blicken und nicht auf das levitische System. Es geht um Jesus. Jesus, der Apostel, ist im Sinne wie Mose. Was macht ein Apostel? Ein Apostel vertritt Gott gegenüber Menschen, wie es auch ein Prophet tut. Und hier wird das Wort Apostel nicht gleichbedeutend mit den übrigen 12 Aposteln verwendet. Apostel spricht hier von einem Boten, durch den eine neue Haushaltung gegründet wird, das heißt ein neuer Bund geschlossen wird. Fangen wir mal von vorne an. Mose war von Gott gesandt, Exodus 3. Jesus war von Gott gesandt, Johannes 3. Das heißt in Johannes 3, denn der, den Gott gesandt hat, redet Gottes Worte, denn Gott gibt ihnen den Geist ohne Maß. Und hier reden wir natürlich von Jesus. Mose von Gott gesandt, Jesus war von Gott gesandt. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade, wieder Gnade und Wahrheit, ist durch Jesus Christus geworden. Aber hier wird noch ein zweites gesagt. Er war auch der hohe Priester, das war der Apostel. Jetzt kommt der hohe Priester. Ein hoher Priester repräsentiert die Menschen Gott gegenüber. Wir haben darüber gesprochen, was der hohe Priester normal tat und was er am großen Versöhnungstag Yom Kippur machte. Also diese beiden Titel sind hier einfach zu finden. Der Apostel ist einmal Mose und der hohe Priester ist Aaron. Aaron komme ich gleich wieder zurück. Mose wird bei aller Untreue als treu bezeichnet. Wir wissen, als er zum Beispiel die Geschwister gegen ihn rebellieren, da spricht nochmal Gott für ihn, habt ihr auch, 4. Mose 12,7, er aber sprach, hört meine Worte, ist jemand unter euch ein Prophet des Herrn, dem will ich mich kundmachen in Gesichten oder will mit ihm reden in Träumen. Aber so steht es nicht mit meinem Knecht Mose. Ihm ist mein ganzes Haus anvertraut. Das Bild wieder. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, nicht durch dunkle Worte oder Gleichnisse. Und er sieht des Herrn in seiner Gestalt. Warum habt ihr euch nicht gefürchtet, um gegen meinen Knecht Mose zu reden? Also Mose war ein ganz besonderer Mann. Und Gott steht auch hinter ihm. Und er nimmt auch jetzt in dieser konkreten Situation, die ich gerade gelesen habe, Mose in Schutz vor seinem leiblichen Bruder und seiner leiblichen Schwester Aaron und Miriam. Und hier spricht der Text von der Treue Moses. Aber diese Treue, die Mose hatte, wird von Jesus überragt. Mose, ein bedeutender Teil des Hauses Israel, aber der Messias Jesus Christus hat das Haus gebaut. Hebräer 3,4. Denn jedes Haus wird von jedem Mann erbaut, der aber alles erbaut hat, ist Gott. Also ohne Gott keine Stiftshütte. Auch wenn Mose sie gebaut hat. Und ohne Jesus keine Gemeinde, die er gebaut hat. Kommen wir jetzt zurück zu Aaron. Kommt der Vergleich Jesus als Aaron. Hebräer 5, 1-10. Denn jeder Hohepriester, der von den Menschen genommen wird, der wird eingesetzt für die Menschen zum Dienst vor Gott, damit er Gaben und Opfer bringe für die Sünden. Er kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, weil er auch selber Schwachheit an sich trägt. Darum muss er, wie das Volk, auch für sich selbst opfern für die Sünden. Und niemand nimmt sich selbst die hohe priesterliche Würde, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. So hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, hoher Priester zu werden, sondern der, der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, wie auch an anderer Stelle spricht, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Er hat in den Tagen seines irdischen Leidens Bitten und Flehen mit lautem Geschrei und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tode erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er der Sohn Gottes war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden, genannt von Gott ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Jesus entspricht dem Priestertum nach der Ordnung Melchisedeks und damit ist er höher als Aaron. Und Aaron war ein bedeutender Mann. Aber jetzt mal der Reihe nach. Wir haben in dem Text vier Grundvoraussetzungen für das Priesteramt. Das erste ist in Vers 1. Es muss ein Mensch sein, kein Engel. Das ist auch die Prophetie in 1. Mose 3, dass aus dem Samen des Weibes der Retter kommen wird. Also, es muss ein Mensch sein. Kein Engel, kein anderes Wesen, ein Mensch. Jetzt haben wir hier bei Aaron, er muss zunächst Gaben und Opfer für die eigenen Sünden darbringen. Das ist das Priesteramt. Er muss mitfühlend sein, Vers 2, 3. Und er muss von Gott berufen werden. Also habt ihr mitzulesen, Exodus 28, 1. Du sollst Aaron, deinen Brudern und seinen Söhnen zu dir herantreten lassen aus der Mitte der Israeliten, dass er mein Priester sei, er und seine Söhne, Nadab, Abihu, Eleazar und Itamar. Das hat Gott angeordnet. Auch nicht die Idee von Aaron, auch nicht die Idee von Mose. Hast du noch einen Job für meinen Bruder? Überhaupt nicht. Das ist Neues Testament, ne? Wo die Jünger so überlegen, was für eine Stellung könnte ich denn haben, so. Und ihr habt überhaupt nichts verstanden. Nein, also Gott beruft Aaron. Und nicht jeder kann sich selbst berufen. Also zum Beispiel, der wurde gleich abgewiesen. Ich habe eine Stelle hier, 4. Mose 16, 1 bis 5, Korach. Ne? Der empört sich auch, hatte so 250 Männer um sich herum, gewaltige Rotte. Und die gehen dann so weit und wollen sagen, hier nicht nur Mose. Vers 3, 1. Mose 16, 3, sie versammeln sich gegen Mose und Aaron sprachen zu ihnen, ihr geht zu weit, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig und der Herr ist unter ihnen. Denn die ganze Gemeinde ist heilig und der Herr unter ihnen. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Wie so eine Anmaßung. Als Mose das hörte, fiel er auf sein Angesicht und sprach zu Korach und zu seiner ganzen Rotte, morgen wird der Herr kundtun, wer ihm gehört. Wer heilig ist und zu ihm nahen soll, wen er erwählt hat, der soll zu ihm kommen. Und dann müsst ihr nachlesen, Vers 31, 35, wird berichtet, dass diese ganze Meuterei untergebracht wurde in dem Tod. Oder als König Saul versucht, die Priesterrolle zu übernehmen und sich selber da einen Opferdienst hinbringt. Das kostet ihm sein Königreich. Oder Usia, König Usia, der versucht auch ein Räucherwerk selber zu verbrennen. Da hat er auch kein Recht dazu. 2. Chronik 26, da wird er aussätzig. Also nochmal hier in Vers 4, Hebräer 5. Niemand nimmt sich selbst die hohe priesterliche Würde, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. So hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt. Er war von Gott gesandt, von Gott berufen. Damit wird diese göttliche Ernennung gezeigt, in Vers Psalm 2,7 und 110,11. Jesus wurde durch Gott zum Sohn berufen, außerdem von Gott zum Priester eingesetzt. Also ich sagte gerade, bei dem hohen Priester brauchen wir vier Voraussetzungen. Auch Jesus, das haben wir jetzt gerade verstanden, wurde von Gott berufen. Und Jesus war ein Mensch. Sagte er, der hohe Priester musste ein Mensch sein. Jesus war Mensch, er wurde auf Golgatha gekreuzigt. Und Jesus war mitfühlend, Philipper 2. Und Jesus ist durch sein Opfer der Urheber des Heils. Er musste nicht für seine Sünden dort sterben. Da haben wir immer wieder drüber gesprochen, sondern durch seine Gerechtigkeit hat das Blut erstmal die Wirkung. Und die Versöhnung ist geworden, als Jesus am Kreuz die Worte ausrief, es ist vollbracht. Da war alles getan, alles. Das ist ein Siegesruf, es ist vollbracht. Das haben wir hier in Vers 9. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Genannt von Gott ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedek. Und ich komme jetzt zu dem letzten Vergleich für heute Abend. In Hebräer 4, 14 bis 16. Könnt ihr mitlesen. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben. Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, im Allen wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Jesus hat eine viel, viel bessere Stellung als im levitischen Dienst, weil wir denn einen großen Priester haben. Das heißt also, das spricht über unsere, in Bescheidenheit, über unsere Verfügbarkeit. Weil wir ihn haben, es wäre dumm, wenn wir ihn nicht anrufen würden. Wir haben ihn ja. Unser hoher Priester ist immer erreichbar. Wenn Aaron einmal im Jahr am großen Versöhnungstag von dem Allerheiligsten zurückkam, lagen wieder 364 Tage vor ihm, wo er da nicht rein durfte. Aber wir haben Zugang. Der Vorhang ist von oben nach unten zerrissen. Wir können in das Allerheiligste. Jesus vollzieht seinen Dienst im Himmel. Den irdischen hat er abgeschafft, beigelegt. Und Jesus kann vor Gott direkt treten, direkt in seine Gegenwart und für uns bitten. Er ist mitfühlend. Er ist ein Mensch wie wir. Aber er ist ohne Sünde. Und deswegen ist er gerecht. Weil wir denn einen großen Hohenpriester haben, Jesus, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Und der Inhalt unseres Bekenntnisses ist Jesus Christus. Wisst ihr noch, als wir die Schriftstelle gelesen haben, Hebräer 3, darum, ihr heiligen Brüder, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung, schaut auf den Apostel und Hohenpriester, den wir bekennen, Jesus, der treu ist, dem, der ihn gemacht hat. Das ist unser Bekenntnis. Jesus ist unser Bekenntnis. Wenn wir sonntäglich hier das Glaubensbekenntnis sprechen, da geht es nur um Jesus. Er steht im Mittelpunkt. Und das ist auch unser Bekenntnis. Man kann über viele Dinge philosophieren, über die Wunder, die Jesus getan hat. Das wird alles gar nicht erwähnt, auch im apostolischen Glaubensbekenntnis. Natürlich hat Jesus die Wunder getan, die werden gar nicht erwähnt. Es geht um seine Person, seine Stellung, König, Priester und Prophet. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht vor dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Amen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir haben es verstanden. Du kommst durch Jesus Christus so nah zu uns heran, klopfst an unsere Herzenstür, weil du bei uns wohnen möchtest. Und wir möchten jetzt diese Tür öffnen. Wie wir gehört haben, wie du den Jüngern das Verständnis geöffnet hast. Herr, wir wollen dir jetzt Raum gewähren. Und da, wo Unordnung ist, Herr, verzeih, vergib, heilige, reinige durch deinen Heiligen Geist, durch dein Wort. Hilf uns, Herr, dass wir aufrichtige Christen sein können, dass wir Licht der Welt sein können, Salz der Erde sein können, dass du durch uns wirken kannst in aller Demut. Herr, wir möchten das. Wir möchten für dich da sein. Wir möchten Zeugnis ablegen. Wir möchten bekennen, wer du bist, was du für uns getan hast in aller Schwachheit. Herr, und da denken wir jetzt gerade an Menschen, die das getan haben und die deswegen verfolgt werden. Wie Abel sein Leben gelassen hat, weil er ein Opfer gebracht hat von Herzen. Auch wir wollen unsere Opfer bringen, Herr. Wir wollen das mit dem Lohopfer unserer Lippen tun, solange uns du den Atem schenkst. Herr, wir kommen auch an den Punkt, wo die Emmaus-Jünger waren, dass wir jetzt merken, wir müssen auseinandergehen und bitten dich, Herr, bleibe bei uns. Es ist Abend geworden. Sowohl draußen hat sich die Sonne geneigt, als auch in der Umwelt, Herr, es ist dunkel geworden. Bleibe bei uns, Herr. Und diese ganzen traurigen Bilder, die wir alle kennen, von den Raketen, die von links nach rechts fliegen, oh Herr, unsere Ratlosigkeit, wir legen es dir hin, Herr. Wir wissen nicht, wo du gerade deine Pläne hast, wo wie weit wir sind angekommen auf dieser Endzeituhr. Aber wir bitten dich, Herr, schenke Weisheit den Verantwortlichen und schenke, wo es möglich ist, deinen Frieden. Auch die Soldaten, die täglich diese Bilder vor Augen haben, die das auch verarbeiten müssen, was sie sehen und erleben, die ihre Familien haben. Herr, es ist unsägliches Leid, du bist mitfühlend. Wir befehlen uns dir an, auch an diesem Punkt, Herr. Aber wir wollen auch das mitnehmen, dass du Gemeinschaft mit uns haben möchtest, dass du durch den Heiligen Geist in uns wohnst und wohnen möchtest, Herr. Wir wollen unsere Bude aufräumen, dir den schönsten Platz anbieten, Herr. Breche du unser Brot, sei du bei uns. Und alle Bitten, die wir jetzt noch auf dem Herzen haben, wollen wir in das Gebet legen, das du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Amen.